Genau. Schön, dass ihr alle da seid. Ich weiß nicht, der ein oder andere wird das von euch wahrscheinlich kennen, bin ich mir sicher. Wenn ich bete, dann kommen mir hin und wieder Bilder. Die können sehr lebhaft sein, die sehe ich so vor meinem inneren Auge. Und was jetzt bei mir schon das ein oder andere Mal der Fall war, die können durchaus mal skurril werden. Also für den Harald hatte ich beim Bild, da habe ich ihn in der Lederhose beim Schuhplatteln gesehen. Also ich kann mir das beileibe nicht vorstellen, aber ich hatte dieses Bild. Für den Alfred hatte ich mal ein Kamel. Also wenn er mich mal durch die Gemeinderäume rennen sieht und sagt, Alfred, du Kamel, dann ist es keine Beschimpfung, sondern dann sollte man einen zweiten Blick riskieren. Weil auch solche skurrilen Bilder, die können sehr tief gehen. Und das Gute ist an denen, die rütteln wach. Und die bleiben auch im Gedächtnis. Von daher möchte ich euch einladen, euch heute darauf einzulassen, auf mein skurriles Bild. Auch wenn euch die Sprache vielleicht sogar ein bisschen derb vorkommen mag, gehört dazu. Das habe ich euch neugierig gemacht, gell? Aber ihr hört genau da, wo ich euch haben wollte. Jetzt hätte ich euch gerne ein Bild gezeigt. Ich werde es euch jetzt einfach beschreiben. Und ihr müsst dann raten, um welche zwei biblischen Figuren es geht. Und zwar ist es ein Bild. Das ist in Erdtönen gehalten. Ich bemühe mich um eine blumige Sprache. Und im Vordergrund sieht man eine weibliche Silhouette, sehr weiblich. Man kann das Gesicht allerdings nicht erkennen, es ist nämlich verhüllt. Und im Hintergrund, ein bisschen weiter weg, sieht man eine eher geradlinige Figur. Schaut eher aus wie ein Mann, das Gesicht kann man aber auch nicht so wirklich erkennen. Und dieser Mann geht in einem Stab. Hat jemand eine Idee? Frau, verhülltes Gesicht. Ein Mann am Stab. Ratlosigkeit schwelgt über die Gesichter. Es geht heute um Tamar und Judah. Judah, den Stammesfürst, einer der 12 Söhne Jakobs, und Tamar, seine Schwiegertochter. Ich möchte meinen, dem einen oder anderen hier ist die Geschichte vielleicht nicht so geläufig. Mir ist diese Geschichte so ans Herz gewachsen. Auf den ersten Blick scheint die an der Stelle total fehl am Platz. Wir lesen ihre Geschichte in 1. Mose 38. Und es ist mitten eingebettet in diese ewig lange, wunderschöne, aber sehr lange und ausgedehnte Josefserzählung. Es spielt zu der Zeit, die Brüder sind gerade erfolgreich ihren Bruder, den sie nicht leiden konnten, losgeworden, haben ihn gerade verscherbelt an Menschenhändler. Der geht jetzt gerade nach Ägypten in die Sklaverei. Und da scheint es fast so, als wäre das der totale Bruch. Das ist ein Kapitel, das hier eigentlich augenscheinlich überhaupt nicht reinpasst. Und man liest das und denkt sich dann so, hä, was soll ich jetzt damit bitte anfangen? Aber das steht da goldrichtig. Und zwar, Judah hat zu der Zeit gerade seine Familie verlassen, ist woanders hingezogen. Hat sich offensichtlich auch von seinem Gott abgewandt. Wir sehen es, weil er einfach Dinge tut, die Gott überhaupt nicht gefallen. Er heiratet eine Kanaaniterin, mit der bekommt er 3 Söhne, die heißen Er, Onan und Schela. Und der älteste Sohn, dem gibt er dann besagte Tamar zur Frau. Und wir lesen dann in 1. Mose 38, Vers 7, aber er, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn. Darum tötete ihn der Herr. Klingt ja super, oder? Also mit dem Erziehen hat er es scheinbar nicht so drauf. Der Sohn ist eine Vollkatastrophe. Und jetzt magst du dir vielleicht denken, naja, also wenn der so eine Vollkatastrophe ist, ist er vielleicht sogar besser für Tamar, wenn sie den jetzt los ist. Ja, allerdings war es zur damaligen Zeit so, da hatten Witwen nicht wirklich einen leichten Stand. Die waren auf die Wohlfahrt der Gesellschaft angewiesen. Die hatten keinerlei Lebensgrundlage. Und eigentlich war es damals auch notwendig, dass eine Frau Söhne bekommt, die sie dann im Alter versorgen. Also wenn du Witwe warst, kinderlos noch dazu, hattest du eigentlich keine Rentenvorsorge. Das heißt, es war gar nicht mal so gut. Allerdings gab es damals eine Sitte, die nennt man Schwagerehe, die wurde später auch im mosaischen Gesetz festgehalten, das sogenannte Levirat. Das heißt, wenn eine Frau unverheiratet, also wenn eine Witwe kinderlos war, dann war es üblich, dass in erster Linie der Bruder, wenn keiner da war, ein anderer nahestehender Verwandter, sie geehelicht hat. Und dann war es auch so, dass der erste Sohn, der aus dieser Ehe hervorgeht, dass der dann nicht dem leiblichen Vater angerechnet wird, sondern dass der der Erbe ist von dem verstorbenen Ehemann. Damit dann auch diese Linie weitergeführt werden kann und nicht ausstirbt. Das heißt, wir lesen dann in den Versen 9 bis 10, sie heiratet jetzt den Onan, den zweiten Bruder. Da aber Onan wusste, dass der Nachkomme nicht sein eigener sein würde, ließ er es auf die Erde fallen und verderben, wenn er zur Frau seines Bruders ging, um seinem Bruder und zum keinen Nachkommen zu geben. Was er tat, missfiel aber dem Herrn. Da tötete er auch ihn. Ja, klasse, jetzt steht sie wieder da. Ich meine, es muss mega demütigend gewesen sein, wenn man sich das vorstellt. Du darfst schon herhalten, damit es deinem Mann gut geht. Aber ihm ist vollkommen egal, was du eigentlich brauchst. Der wusste sehr genau, dass sie darauf angewiesen war, Kinder zu bekommen, vor allem Söhne. Aber er war einfach nur egoistisch. Und was das für eine Demütigung und für eine Entwürdigung sein muss, ist, glaube ich, ziemlich unvorstellbar. Und der Onan war dabei, glaube ich, einfach nur berechnend. Wir haben letzte Woche gehört, danke dafür, Harald, dass der Erstgeborene den doppelten Anteil vom Erbe bekommen hat gegenüber der anderen Brüder. Das heißt, er hat einfach nur gerechnet. Hey, super, der Erstgeborene ist weg. Das heißt, ich kriege jetzt 2/3 vom Erbe. Yay! Er wusste aber genau, kriegt er jetzt einen Sohn, dann wird er seinem Bruder zugerechnet und dann hat er plötzlich nur noch 1/4. Wenn wir das jetzt mal in einer total frei gewählten Zahl beziffern wollen, dann wäre es von 1,5 Millionen Erbe, in dem einen Fall 1 Million Erbe und in dem anderen Fall 375.000 Erbe. Also, es ist einfach der pure Egoismus, der ihn dazu bringt. Naja, denkst du dir, gut, jetzt ist ja noch ein Sohn da, ist ja kein Problem, dann heiratet sie halt den. Jetzt war der aber noch zu jung zum Heiraten. Und der Judah hat dann zu Tamar gesagt, weißt du was, geh mal du ins Haus von deinem Vater zurück und warte, bis er alt genug ist und dann könnt ihr heiraten. Ja, da bin ich mit offenen Karten gespielt, weil sein Plan war ein anderer. Was heißt Plan? Er hat sich, glaube ich, nicht so einen rechten überlegt, aber er dachte sich, mit der kann was nicht stimmen. Die heiraten meinen Sohn, der stirbt. Die heiraten meinen zweiten Sohn, der stirbt. Der hatte keinen Blick für die Fehler seiner Söhne. Er hatte keinen Blick dafür, was er alles offensichtlich verbockt hat in der Erziehung oder wo er vielleicht einfach nicht da war, um zu erziehen. Und schiebt jetzt alles mal schön auf die Tamar und schickt sie quasi eigentlich ins Exil. Also so ein bisschen das auch, was er mit Josef eigentlich gemacht hat. Ist froh, dass er sie los ist. Und was macht Tamar? Sie fügt sich. Sie geht zu ihrem Vater, legt ihre Witwenkleider an und sie wartet, gehorsam und treu. Wir wissen nicht genau, wie lange. Je nach Übersetzung liest du jetzt hier viele Tage oder lange Zeit oder viele Jahre, einige Jahre. Also es war schon eine Zeit. Und die ganze Zeit wartet sie treu und gehorsam in ihren Witwenkleidern. In der Zwischenzeit verwitwet dann auch Judah. Jetzt steckt mir mein Hustendrops im Hals. Moment. Und es kommt der Tag, da geht Judah auf Wanderschaft zur Schafschuhe und Tamar hört, dass er in der Nähe, wo sie wohnt, vorbeikommen wird. Und ihr dämmert so ein bisschen, Schela ist nicht mehr zu jung, um zu heiraten. Ihr dämmert, sie ist ja voll auf dem Abstellgleis. Hier wird keiner mehr kommen, der sie da rausholt. Und dann schmiedet sie einen Plan. Wir lesen in 1. Mose 38, Verse 14 bis 17. Da legte sie die Witwenkleider ab, bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich und setzte sich ans Tor von Enaim am Weg nach Timna. Denn sie sah, dass Schela erwachsen war und sie ihm nicht zur Frau gegeben wurde. Als nun Judah sie sah, glaubte er, sie sei eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht bedeckt. Und er bog ab zu ihr an den Weg und sprach, lass mich doch zu dir kommen, denn er wusste nicht, dass sie die Frau seines Sohnes war. Sie antwortete, was willst du mir geben, wenn du zu mir kommst? Er sprach, ich will dir einen Ziegenbock von der Herde schicken. Sie antwortete, so gib mir ein Pfand, bis du ihn mir schickst. Es hängt davon ab, welche Bibelübersetzung du liest und was da für Kommentare drin stehen. Ich habe mal einen Kommentar gelesen, Tamar würde Judah verführen. Oh, das tut mir leid, aber das kann ich hier nicht rauslesen. Die verschleiert sich, das heißt, sie ist noch nicht mal aufreizend gekleidet. Ich habe auch gelesen, dass dieser Schleier vom Gesicht kein reines Anzeichen für eine Hure war, sondern dass sie das einfach nur gemacht hat, damit er eben ihr Gesicht nicht sehen kann. Er ist derjenige und er bog ab zu ihr an den Weg. Er bog ab. Jetzt muss man sagen, okay, er hatte das wahrscheinlich nicht geplant, weil er hatte nichts dabei, um sie auszubezahlen. Und schlägt daher vor, das Pfand. Und was ich auch echt frappierend finde, er erkennt sie nicht. Sagst du, na klar, die war verschleiert, aber die reden miteinander. Er kennt nicht mal ihre Stimme. Die Stimme seiner Schwiegertochter. Für Judah war die quasi schon wie gestorben. Und sie geht hier sehr clever vor. Juda fragt sie, was sie vom Pfand möchte. Und sie sagt zu ihm, gib mir deinen Siegelring, deine Schnur und deinen Stab. Und das sind drei Dinge, die zur damaligen Zeit so persönlich waren, das wäre so, wie wenn du heute zu einem sagst, gib mir dein Portemonnaie mit dem Personalausweis da drinnen. Also mit diesen drei Dingen konnte man einfach jemanden zweifelsfrei rausfinden, wer der Besitzer ist. Und Juda macht es dann auch. Und es ist schon krass, was er da für Symbole hergibt. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hat er da gar nicht so drüber nachgedacht. Er dachte so, ja, okay, wahrscheinlich hat ihn auch so ein bisschen getrieben, seine Bedürfnisse, was er da haben wollte. Aber er gibt seinen Siegelring her. Das ist ein Symbol für Vollmacht. Wir lesen im Buch Esther, der König gibt seinen Siegelring denjenigen, denen er die Vollmacht gibt, ein Gesetz zu erheben. Wofür steht ein Ring noch? Viele von euch tragen einen Ring, der steht für einen Bund, für Treue. Und das gibt er einfach so her. Dann noch die Schnur. Wahrscheinlich war es eine Messschnur. Und von der Messschnur lesen wir in der Bibel an anderen Stellen, dass die dazu gebraucht wird, um den Erbteil zu bestimmen. Und sein Stab, eine Führung, ein Symbol für Führung, für Weisung. Und auch der Stütze. Das gibt er ja einfach so. Jetzt denkst du vielleicht, naja gut, das war ja nur am Pfand, er kriegt es ja wieder. Jetzt ist es allerdings so, Juda schickt dann etwas feigerweise seinen Kumpel vor, mit diesem Ziegenbock ihr das zu bringen und diese Pfänder wieder abzuholen. Der Spezi, der findet sie aber nicht, weil danach ist sie nämlich wieder nach Hause gegangen und hat ihre Witwenkleider wieder angelegt. Er fragt dann noch ein bisschen rum, wo diese Hure ist, aber niemand, jeder sagt, hier war gar keine. Und daraufhin sagt Juda, naja, also bevor wir noch zum Gespött der Leute werden, dann soll sie die Pfänder behalten, ist mir jetzt auch wurscht. So leichtfertig gibt er diese krassen Dinge her. Das ist ihm einfach nichts wert. Es kommt, wie es kommen muss. Tama wird schwanger. Und ich weiß nicht, wie du zu Zufall stehst. Ich halte nichts von Zufall. Ich meine, sie hat hier, ich weiß nicht wie oft, mit Onan geschlafen, der zwar zum rechten Zeitpunkt abgebrochen hat, aber wir wissen heute, das ist einfach kein probates Verhütungsmittel. Und unser Gott ist ein Gott, der eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Chance gibt. Also ich glaube nicht, dass es nur einmal der Fall war, sondern dass es mehrfach der Fall war. Sie schläft ein einziges Mal mit Juda. Sie hatte den Tag nicht im Griff. Also es war nicht ihre Bestimmung, wann es sein sollte. Und sie wird schwanger. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich glaube trotzdem nicht, dass es Gottes Fügung ist, dann hat er es zumindest zugelassen. Und hier wird mir, in dieser Geschichte wird mir Tamar echt ein bisschen zum Vorbild. Keineswegs in der Umsetzung. Ich meine, sie kannte diesen Gott auch nicht. Woher auch? Niemand hat ihn ihr vorgestellt. Sie wusste nicht, dass es einen Gott gibt, zu dem man gehen und dem man fragen kann. Sie war höchstwahrscheinlich Kanaaniterin. Das heißt, sie hatte von dem Gott wahrscheinlich gar nichts gehört, weder von ihrem Schwiegervater noch von den Söhnen. Ich meine, man sieht ja, dass sie einen gottlosen Lebenswandel haben. Und sie tut halt einfach das, was im Zeitgeist normal war. Sie weiß, was sie wert ist. Und das ist das, wo sie mir zum Vorbild wird, in der Haltung. Auch wenn die ganze Umgebung ihr spiegelt, du bist nutzlos, dich brauchen wir nicht. Wer will dich hier schon haben? Ich bin froh, dass ich dich los bin. Behält sie die Gewissheit, was für einen Wert sie hat. Dass ihr Wert nicht davon abhängt, wie andere mit ihr umgehen, sondern dass ihr Wert begründet ist in sich selbst. Und sie weiß, was ihr zusteht und sie steht dafür ein. Und das erkennt später sogar Juda. Als er nämlich erfährt, dass sie schwanger ist, sagt er, die Hure, verbrennt sie. Und sie sagt dann, Moment mal, guck mal, was ich hier hab, schau doch mal, von wem ist denn das? Von dem das da ist, von dem bin ich schwanger. Und da erkennt er, oh. Und dann sagt er in Vers 26, da erkannte Juda, Da erkannte es Juda und sprach, sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Schäler gegeben. Und hier merkt man auch so die Nuance, dass dieses ganze Begebnis auch Juda verändert hat. Er war nämlich derjenige, der die Idee hatte, seinen Bruder Josef in die Sklaverei zu verkaufen und ist aber später auch derjenige, der sein Leben gibt für einen seiner Brüder. Als sie nämlich den Benjamin da behalten wollen, in Ägypten später, sagt er, nee, lasst ihn ziehen, ich bleib hier. Also es hat ihn in dem Moment was verändert. Trotzdem, also jetzt habe ich ja schon ein bisschen was erzählt über die Geschichte, aber wenn man die jetzt dreimal nur so liest, ohne meine Auslegung, ohne meine Erklärungen dazu, denkt man sich, Gott, warum in aller Welt schreibst du so eine dumme Geschichte in die Bibel? Also entschuldige mal, aber da kommt doch niemand gut weg. Der Juda kommt nicht gut weg. Also von er und Onan braucht man gar nicht reden. Die sind ja so schlecht, dass der Herr sie einfach ums Eck bringt. Juda kommt nicht gut weg. Er wendet sich von seiner Familie ab und von seinem Gott. Er heiratet eine Kanaaniterin. Wir wissen, dass es nicht in Gottes Sinne war, schon seit Abraham und Isaak. Er kümmert sich nicht hinreichend um seine Schwiegertochter. Er schiebt sie einfach ab. Er betreibt Hurerei. Und wir lesen in der Geschichte, dass er sogar davon ausgeht, dass es eine Tempelhure ist. Das heißt, ihm ist es scheißwurscht, dass er damit einen kultischen Götzendienst macht. Das ist ihm alles egal. Also vor dem Hintergrund klingt dieser wunderbare Name, den wir für Jesus Christus nennen, der Löwe von Juda, gar nicht mehr so sexy, oder? Also, wie kann man auf die Idee kommen, Gott, willst du dir nicht nochmal überlegen? Willst du nicht Jesus vielleicht aus einem anderen Stamm nehmen? Ja, möchte man sich hier irgendwie so denken. Warum steht diese Geschichte trotzdem in der Bibel? Und zwar genau an dieser Stelle. Und ich liebe einfach diese Symbolik daran. Ich sehe in dieser Geschichte so sehr Jesus und Gottes Plan. Wir lesen in Johannes 12, Vers 47, Jesus ist nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Er ist der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. In 1. Petrus 2, Vers 4 bis 5 lesen wir, Jesus ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten. So wie Tamar. Kann man zu nichts gebrauchen, kann man abschieben, brauchen wir nicht. Aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Gottes Plan steht fest. Und Gottes Plan geht auf, selbst wenn alle Beteiligten nur Mist bauen. Ich möchte noch kurz auf die zwei Namen der Söhne eingehen. Es gäbe zu dieser Geschichte so unendlich viel noch zu sagen, aber ich möchte Harald keine Konkurrenz machen im Predigt überziehen. Deshalb muss ich mir ein bisschen kurz halten. Also die zwei Söhne, die bekommen die Namen Peres und Serach. Und diese Namen sind wie so eine prophetische Vorschau ein bisschen. Peres heißt Riss, Durchbruch. Und in meiner Studienbibel steht drinnen, dass das wahrscheinlich eine Anspielung ist auf Geburtsverletzungen. Entschuldige Harald, aber jetzt muss ich schon wieder sagen, aber auf so eine Idee kann nur ein Mann kommen, weil wenn du als Frau einen sehnlichsten Kinderwunsch hast, dann benennst du doch dein Kind nicht nach deinen Geburtsverletzungen. Also da kommt einfach keiner drauf. Wenn ich in die Bibel schaue, wo ich diese Begriffe Riss und Durchbruch sonst entdecke, dann lese ich Geschichten, in denen entweder eine Mauer mit einem Riss drinnen ist, der geflickt werden muss, damit man sicher vom Feind ist. Oder aber ich lese von einer feindlichen Linie, in die eine Bresche geschlagen werden muss, damit man den Feind überwinden kann. So wie Jesus für uns in den Riss getreten ist, der für uns die Sühne erwirkt hat, der uns mit Gott versöhnt hat. In Micha 2, Vers 13 lesen wir auch von einem Durchbrecher. Da heißt es, herauf zieht der Durchbrecher vor ihnen her. Sie brechen durch und durchschreiten das Tor und gehen durch es hinaus und ihr König schreitet vor ihnen her und der Herr an ihrer Spitze. Am naheliegendsten wäre es zu denken, der Durchbrecher, das muss Jesus sein. Und das ist auch nicht ganz geklärt, aber ich habe eine sehr interessante Theorie gelesen, die stammt von Asaf Sevi, der das Buch geschrieben hat, das ich euch echt empfehlen kann. Lasst das Land erzählen, super interessant. Er stellt hier die These auf mit dem Durchbrecher, er erklärt das dann auch. Der Durchbrecher ist hier Johannes der Täufer, der Wegbereiter und Jesus dann der König, von dem wir hier auch gelesen haben. Hier ist der Durchbrecher Peres, denn es sah überhaupt nicht so aus, als ob diese Linie von Juda fortgesetzt werden würde. Aber Peres kam, um so ein bisschen in diesen Riss zu treten, den Weg zu bereiten für Jesus, damit seine Genealogie, sein Stammbaum nicht abreißt. Gottes Plan geht auf, selbst wenn alle Beteiligten nur Mist bauen. Und das finde ich echt ermutigend für die heutige Zeit. Weil wenn ich in die Politik schaue, in Deutschland, in den USA, in Russland, wenn ich schaue, was für Kriege toben, Ukraine, Israel, um nur zwei Herde zu nennen, Oder wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, da sind auch jede Menge Leute, die einfach nur Mist bauen. Und glaubt mir, Gottes Plan dringt trotzdem durch. Amen. Jetzt möchte ich noch kurz auf den Serach schauen. Abhängig davon, welche Bibelübersetzung du liest und was für Kommentare da drin stehen, wird es entweder beschrieben als Glanz, der meint den Glanz kurz vor dem Aufgang der Sonne, oder Morgenröte, oder auch Sonnenaufgang. Wenn wir auch da wieder schauen, wo diese Begriffe sonst in der Bibel gebraucht werden, in der jeweiligen Übersetzung, dann finden wir in der Hoffnung für alle und in der neuen Genfer Übersetzung zum Beispiel, die Morgenröte, das steht immer in Momenten, wo es darum geht, früh aufzustehen, um irgendwas in Angriff zu nehmen, um dann einen Durchbruch zu erringen, einen Neuanfang. Glanz steht in den allermeisten Fällen für die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Und dann finde ich total spannend, das wird jetzt den Rahmen absolut sprengen, deswegen möchte ich euch eine kleine Hausaufgabe aufgeben. Vor dem Hintergrund der Geschichte von Tamar mit diesen Namensbedeutungen, lest euch mal Jesaja 59 bis 62 durch. Das ist echt krass. Also wenn man die Texte nebeneinander liest, es ist echt krass einfach auf die Verheißung auf das Volk Gottes. Wenn man jetzt in die Elberfelder schaut, dort steht Sonnenaufgang und damit ist oft dann die Himmelsrichtung gemeint, gen Sonnenaufgang, also von Osten her. Mir ist in dem Zusammenhang aufgefallen, dass das Volk Gottes später unter Josua das verheißene Land, das von Gott verheißene Land, von Osten her, von gen Sonnenaufgang her einnimmt. Und in Hesekiel 43 in den Versen 2 und 4 lesen wir, plötzlich erblickte ich den Gott Israels in seiner Herrlichkeit. Er kam von Osten her nach Jerusalem. Das ganze Land erstrahlte in seinem Glanz. Der Herr zog durch das Osttor in den Tempel ein. Tamar bekommt zwei Söhne, die sie eigentlich nach Meinung derer, die so um sie rum sind, nie hätte bekommen sollen. Und die heißen Durchbruch und Neuanfang. Und wisst ihr, was ich an Tamar erkenne? Gott sieht ihr Leid. Obwohl sie ursprünglich gar nicht mal zu Gottes Volk gehört hat. Sie war ja wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich Kanaaniterin. Gott sieht ihr Leid, genauso wie er Hagars Leid gesehen hat. Eine ägyptische Sklavin, die als Leihmutter missbraucht wird und dann so schlecht behandelt, dass sie nicht mehr ausweist und einen sicheren Tod in die Wüste rennt. Und dort begegnet ihr Gott. Dort trifft sie auf einen Engel und sie ist diejenige, die dann sagt, du bist El-Roi, der Gott, der mich sieht. Genauso wie Gott Lea sieht. Leas Not. Wir lesen in 1. Mose 29, 31, als aber der Herr sah, dass Lea verschmäht war, da öffnete er ihren Mutterschoß. Rahel aber war unfruchtbar. Genauso wie Gott Ruths Not sah, dass die Not einer Moabiterin, auch nicht das Volk Gottes. Gott sieht das Leid eines jeden Menschen. Unabhängig davon. Aber ob dieser Mensch an Gott glaubt oder nicht? Und es ist ihm nicht gleichgültig. Ich meine, mit wem hat sich Jesus umgeben? Er hat sich umgeben mit Huren, mit Betrügern, mit Kranken, denen niemand zu nahe kommen wollte, aus Angst, dass er sich ansteckt. Ein bisschen brauche ich noch. Er hat sich umgeben mit Leidenden und kranken Menschen, mit gebrochenen Menschen, die gerade alles andere als auf den Wegen Gottes unterwegs waren. Er sieht auch dein Leid. Er sieht auch dich. Er sieht genau, worin du gerade steckst. Egal, wo du im Glauben stehst. Er sieht es. Und es ist ihm nicht egal. Ich war vor kurzem auf einer christlichen Veranstaltung und habe dort mit zwei Beterinnen zusammen gebetet. Und die haben dann zu mir gemeint, stell dir mal vor, du betrittst den Thronsaal Gottes. Was siehst du? Und ich hatte sofort ein Bild von mir selber als Staubkorn. Klein, unbedeutend, braucht kein Mensch. Und als ich näher kam zum Thron Gottes, habe ich Gestalt angenommen und wurde immer größer. Und es hat mir so Tränen in die Augen getrieben und ich so berührt, weil ich gesehen habe, da siehst du mal den Unterschied. Und ich dachte eigentlich, dieses Thema Selbstwert hätte ich schon hinreichend beackert. Aber da kann ich euch sagen, das ist ein Prozess, bleibt da dran. Da habe ich erstmal gesehen, den Unterschied zwischen wie sehe ich mich und wie sieht Gott mich. Die Beterinnen haben dann gemeint, frag Gott, was sieht er in dir? Und ich hatte sofort ein Bild von einem riesengroßen, richtig opulenten, farbenprächtigen, wunderschönen Strauß Blumen. So ein Bild habe ich gesehen. Und dann hatte ich noch ein Bild von einem Potpourri. Und es war so, wie wenn Gott zu mir spricht, du bist ein Potpourri überschwänglicher Freude, die ansteckt. Und das hat mich einfach so berührt, weil ich mir gedacht habe, so krass, Gott kennt mich einfach besser, als ich mich kenne. Ich habe dann ein, zwei Tage später nochmal drüber nachgedacht, was Potpourri eigentlich heißt. Ich habe ein Jahr in Frankreich gelebt, das heißt, ich kann die Sprache ganz gut. Dann dachte ich mir so, Pourri. Pourri ist eigentlich jetzt also für sich nicht so ein schönes Wort. Das kommt vor in Schrottkarre, es kommt vor in Sauwetter und es kommt vor in Dreckskerl. Man benutzt es für verdorbene Lebensmittel. Und ich dachte so, Gott, bist du wirklich sicher? Oder bin ich wirklich sicher? Ist Potpourri wirklich so was Gutes? Und dann habe ich es gegoogelt. Und ich bin dann darauf gestoßen, dass Potpourri ursprünglich, ich meine, es passt ja irgendwie, es sind ja verdorbene, vertrocknete Blütenblätter und Früchte. Ich bin aber dann darauf gestoßen, dass ursprünglich Potpourri gar nicht den Inhalt beschrieben hat, sondern das Gefäß, wo es drinnen aufbewahrt wird. Und ich habe jetzt leider kein Bild für euch, aber es ist super schön. Es sind filigrane, total kunstvoll gestaltete, wunderschön. Stellt euch Meißner Porzellan oder sowas vor. Solche Gefäße, total verspielt mit liebevollen Details und die sind durchbrochen, nennt man das. Die haben Löcher, damit das, was innen drinnen ist, der Duft rausströmen kann. In Wikipedia wird es beschrieben als Gefäß, in dem wohlriechenden Pflanzenteile aufbewahrt werden, um die Verbesserung des Raumduftes zu erreichen. Potpourris waren typische Luxusbestandteile. Du bist ein Luxusbestandteil, wusstest du das? Der bürgerlichen Wohlkultur des 18. und 19. Jahrhunderts. Diese Gefäße waren durchbrochen. Also wenn du es jetzt für was anderes hättest benutzen wollen, ich habe auch eins gefunden, da ist so eine kleinere Schale, also viele sind so wirklich große Dinger und es gibt auch so kleinere, wo auch die Bodenschale Löcher hat, wo du dir denkst, ja, wie soll ich denn da meine Suppe draus essen, bitteschön. Also das Ding ist ja offensichtlich kaputt, ja, Zweck verfehlt. So wie du dir vielleicht denken kannst, mit meinen Fehlern, was soll ich da groß noch ausrichten? Aber Gott kennt deine Fehler. Und er weiß genau, er kennt die Kerben, die deiner Seele geschlagen wurden, so wie Herr Tamar. Er weiß genau, wo du durchgegangen bist. Und dich zu heilen bedeutet für ihn nicht, dich komplett neu, also dich, wie soll ich sagen, das wegzuschmeißen und was Neues irgendwie zu machen. Er kann dich gebrauchen mit diesen Kerben. So wie hier das Potpourri. Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen das Bild, das ich meine. Die Löcher da drinnen, die scheinbaren Makel und Fehler, die braucht man, damit dieser Duft da rausströmen kann. Und so kann auch Gott dich gebrauchen. So wie du bist, mit deinen Ecken und Kanten, mit deinen scheinbaren Fehlern. Dich zu heilen heißt nicht, dass alles an dir falsch ist. Gott weiß, damit umzugehen. Deine Fehler in seinen wunderbaren Plan einzubauen. Und zwar so, dass echt ein stimmiges Bild rauskommt. Jetzt hätte ich noch mal ein Bild für euch gehabt, ob jemand weiß, wer das ist. Ich versuche es euch zu beschreiben. Das schaut aus wie eine überdimensionierte Tasse mit einem Henkel dran. Und vorne ist so eine Einkerbung, so ein bisschen wie so ein Ausschenkteil. Ich habe nämlich noch weiter darüber nachgedacht, über diesen ersten Teil von Potpourri Po. Und da fiel mir ein, man benutzt das zum Beispiel für ein Kindertöpfchen. Und ich dachte, ja, super, also von Pourri zu Po, ich weiß jetzt auch nicht irgendwie. Und dieser Begriff Peau de Chambre, Nachttopf, hat in die bayerische Sprache Einzug gehalten. Es hat den etwas derberen Begriff Brunskachel abgelöst. Und was viel wohlklingender ist, Botschampal von Peau de Chambre, Botschampal. Und so heißt meine Predigt heute, Potpourri oder Botschampal. Was nämlich die Frage ist, glaubst du an Jesus Christus? Glaubst du, dass er für deine Schuld eingestanden ist? Glaubst du, dass er dich freigemacht hat von deinen Sünden? Und nimmst du es an, dieses Geschenk? Dann bist auch du ein Potpourri. Dem Feind gefällt das nicht. Der Teufel findet es überhaupt nicht toll, wenn wir näher an dieses Bild kommen, das Gott von uns hat, wenn wir näher an unsere Bestimmung kommen, wenn wir näher an unseren Wert kommen. Und ich glaube, das ist genau das, was er da auch versucht hat mit diesem Potpourri. Der kommt dann und sagt, was, Potpourri? Ich glaube, du hast dich verhört. Du bist doch kein Potpourri. Du bist ein Potpourri. Du bist ein verschissener Nachttopf. Nichts sonst. Aber so deutlich wird das wohl selten zu uns sagen. In den seltensten Fällen. Es wäre ja ein bisschen auffällig, oder? Er macht es viel subtiler. Und weißt du wie? Durch deine Umstände. Durch das, was dir widerfährt. Was Menschen dir antun. Wo du alleine bist. Wo du dir denkst, niemand sieht mich. Keiner kennt meine Not. Wer ist für mich da? Niemand. Und selbst da, wo du augenscheinlich gute Beziehungen hast, es passiert immer mal, dass du verletzt wirst, weil es einfach nicht ausbleibt, weil es ein Missverständnis in der Kommunikation gibt oder weil derjenige gerade, ich meine, ich kenne das selber auch von meinen Kindern, wenn die mich auf den falschen Fuß erwischen, dann gehe ich mit denen auch anders um, als wenn ich ausgeschlafen bin, satt und frisch geduscht. Es ist einfach ganz normal. Es passiert, dass wir uns gegenseitig verletzen. Aber wenn sich das einfach häuft oder im falschen Moment kommt, dann kann da einfach dieser Mangel an Selbstwert einfach zunehmen und wachsen. Und das nützt der Teufel aus. Er ist, ich habe es euch letztes, in der letzten Predigt auch schon gesagt, Diabolos auf Griechisch heißt der Durcheinanderbringer, Verwirrer. Er macht aus so einem wunderbaren Wort wie Potpourri, Potpourri. Und ich glaube, dass Gott heute uns freimachen möchte. Weil was passiert, wenn du jetzt ein Potpourri hast, entschuldigt, aber da Scheiße reinfüllst und da dann ein Potpourri, also irgendwas, was gut riechen soll, da Parfüm reinkippst. Das riecht kein bisschen besser. Da kannst du einen Liter Parfüm reinkippen, das stinkt immer noch. Das Alte muss raus. Und ich glaube, das möchte er heute machen. Er möchte, dass wir den alten Dreck loswerden. Dass wir sagen, das und das habe ich erlebt und das hat es mit mir gemacht. Aber ich nehme es nicht mehr an, ich gebe dir das jetzt, ich danke dir, Jesus. Und ich danke dir einfach, Vater, dass du so ein gutes Bild von uns hast, dass du ein liebender Vater bist. Ich danke dir, dass du die Fülle für uns hast. Und ich danke dir, dass du jetzt einfach möchtest, dass wir mit all dem Mist zu dir kommen und dass du sagst, gib's mir hin. Dafür habe ich meinen Sohn gegeben, damit du es loswerden kannst. Ja, ich möchte euch einfach einladen, dieses Geschenk anzunehmen. Ich möchte euch dazu einladen, das alles abzugeben. Wir werden jetzt gleich in den Lobpreis gehen und der Klaus wird hinten am Kreuz stehen, wenn du gerne Gebetshilfe in Anspruch nehmen möchtest. Du kannst auch einfach im Stillen hier auf deinem Platz beten. Gott hört auch diese Gebete, ohne Frage. Aber manchmal ist es einfach hilfreich, nochmal eine andere Perspektive reinzukriegen. Und ich wünsche uns einfach, dass Gott heute zu euch spricht, dass er dir zeigt, was du loslassen kannst, was du loslassen sollst und dass er ganz neue Wahrheiten in dich hineinspricht. Ich hätte das jetzt eigentlich noch auf eine Folie gehabt und ihr hättet das gerne abfotografieren können. Ich kann es euch gerne nachreichen. Und ich möchte das jetzt einfach mit euch, diese Wahrheiten euch zur Verfügung stellen, die die Bibel uns gibt, damit ihr die auch ausbeten könnt. Und ich empfehle euch, das zu eurer Morgenroutine zu machen, das einfach zu beten. Es sind Bibelverse, die habe ich teils wörtlich genommen, teils habe ich sie ein bisschen freier aus der Bibel genommen und teilweise sind es Interpretationen. Viele davon spricht der Herr zu seinem Volk. Im Alten Testament war das Israel. Im Neuen Testament lesen wir in Johannes 4, Vers 22, die Rettung der Welt kommt von den Juden. Und in Johannes 10, Vers 16 spricht Jesus davon, dass wir eine Herde sein werden und einen Hirten haben. Das heißt, diese Verheißungen, auch wenn sie aus dem Alten Testament sind und ursprünglich dem Volk Gottes gegolten haben, Israel, dürfen wir die auch für uns annehmen, weil wir zu seinem Volk gehören. Du bist wertvoll. 1. Mose 31. Ich habe dich geschaffen und du bist sehr gut. Lukas 12, Vers 7. Ich liebe jedes klitzekleine Detail an dir. Jeremia 31, Vers 3. Ich liebe dich mit ewiger Liebe. Psalm 139, Vers 14. Ich habe dich erstaunlich und wunderbar gemacht. Jeremia 29, Vers 11. Ich habe gute Gedanken über dich, Gedanken des Friedens, Zukunft und Hoffnung will ich dir geben. Jesaja 43, die Verse 1 und 3. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du bist kostbar und wertvoll in meinen Augen und ich liebe dich. Markus 5, die Verse 23 bis 35. Mein geliebtes Kind, für dich habe ich immer Zeit. Nichts ist mir wichtiger als du. Römer 8, Vers 38 bis 39. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. 1. Johannes 4, Vers 19. Ich habe dich zuerst geliebt. Und Zephania 3, Vers 17. Begeistert freue ich mich an dir. Vor Liebe bin ich sprachlos ergriffen und jauchze doch mit lauten Jubelrufen über dich. Ja, Vater, und ich danke dir, dass du so eine reine, bedingungslose Liebe für uns hast. Herr, ich möchte dich jetzt einladen, durch die Reihen zu gehen, zu jedem von uns ganz persönlich und individuell zu sprechen, uns aufzuzeigen, was dran ist, loszulassen, wo es dran ist, einen Kehr auszumachen, mit Dingen abzuschließen, Herr. Und ich danke dir, dass du diese Lasten bereitwillig für uns trägst. Du hast sie schon getragen. Herr, du hast deinen Leib zerbrechen lassen, damit unser Zerbruch geheilt werden kann durch dein Blut. Herr, und ich danke dir, dass du uns wunderbar gemacht hast. Ich danke dir, dass deine Liebe so groß ist. Ich danke, dass du das Gute in uns siehst, das Potenzial, das in uns steckt. Und ich danke dir, dass du das jetzt einfach heraufholen und veredeln willst. Ich danke dir, dass wir für dich, dass du deine Gnade und dein Erbarmen dem schenkst, wem du willst. Ich danke dir, dass dein Erbarmen nicht davon abhängt, was wir tun oder was wir uns wünschen, sondern dass du dich erbarmst über dem, den du erwählst. Ich danke dir, dass wir Gefäße dir zu Ehren sind, Herr. Bitte füll du uns mit deinem Wohlgeruch. In Jesaja 61, Vers 1 lesen wir: Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Und in Vers 3: Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Ich liebe dieses Bild von diesem Freudenöl. Potpourris heutzutage sind selten noch gefüllt mit irgendwelchen Blüten, sondern oft ist es einfach, sind es Holzspäne oder es ist einfach ein Schälchen Wasser, in das man Öl reinkippt. Und Herr, ich danke dir, dass von dir, alles, was von dir kommt, vollkommen und wunderbar ist. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt kommst. Wir legen alles Schlechte vor dich hin und nehmen all das Gute von dir in Empfang. Unsere Schalen sind leer, füll du sie auf. Und ich bitte dich, dass du jetzt ausgiehst, den Heiligen Geist und dein Freudenöl, das du uns zusagst. Herr, damit dein Wohlgeruch durch uns verströmt werden kann. Amen.